Ich bin jetzt kein Botaniker, aber ich denke mal, es wird von der Art her ähnlich sein. Es ist ja auch so, die Farbe stimmt nicht ganz, die Größe auch nicht, aber sonst ist es ja fast das Gleiche. Aber nee, aber jetzt mal im Ernst, also das wird doch auch ein Wurzelgemüse sein, oder nicht? Ja, ich weiß, wie der Radieschen aussieht, aber das ist doch auch ein Wurzelgemüse, eine Zuckerrübe, oder nicht? Naja, wir gehen mal davon aus, es ist die gleiche Gattung. Ich lege die mal kurz hier ab. Also da kommen wir später drauf, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt ihr gut geschlafen?
Ja.
Gut. Predigt heute, das ist eine besondere Predigt. Dafür muss ich sogar das Pult ein bisschen höher machen. Ich hoffe, ihr versteht gut am Ende, was ich euch sagen wollte. Es ist ein bisschen eine verwirrende Predigt für mich selber gewesen beim Schreiben. Ich saß gestern noch bis um 1 Uhr nachts da und war mir nicht sicher, ob ich das so sagen kann. Aber deshalb habe ich auch kein Radieschen mehr besorgen können. Aber es kommt zumindest tief aus meinem Herzen, was ich euch heute sage. Die Predigt letzte Woche, wer erinnert sich dran, worum es ging? Also am Sonntag, Entschuldigung.
Du bist mein Gott, der mich sieht.
Richtig, du bist ein Gott, der mich sieht. Das wäre gar nicht so schwer gewesen, das ist ja die Jahreslosung. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie gut ihr mir zuhört. Da ging es um die Frage, wie schaut Gott auf mich? Ja, oder Gott ist der Einzige, der mich ganz und gar sieht. Der alle Bereiche meines Lebens sieht, auch die, die ich vielleicht versuche zu verbergen oder die andere so übersehen, die sieht Gott. Und Gott versteht mich durch und durch. Und heute soll es um die Frage andersrum gehen. Heute geht es um die Frage, wie sehe ich Gott? Das ist vielleicht eine mindestens genauso wichtige Frage. Wie sehe ich Gott? In diesem Jahr will ich gerne die ersten Wochen, wo ich predige, also nicht die ersten Wochen des Jahres, sondern die ersten Predigten, dazu nutzen, so ein bisschen auf die Basics unseres Glaubens zu schauen. Es findet ja auch der Glaubenskurs statt. Für den wollte ich ja auch noch Werbung machen, aber es kommt später. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht immer nur mit so speziellen Themen auseinandersetzen, sondern auch auf den Kern unseres Glaubens zurückbesinnen. Also die Basics, es geht also um die Basics. Und heute geht es um die Frage, worauf schaue ich, wie sehe ich Gott? Und wie sehe ich Gott, diese Frage, also wie nehme ich Gott wahr, oder was für einen Blick habe ich auf Gott? Das beeinflusst auch, was es für mich bedeutet, dass Gott mich sieht. Ja, diese Predigt von letzter Woche hängt zusammen mit der Predigt von dieser Woche, weil wie ich Gott sehe, verändert auch die Art und Weise, wie ich mich fühle, wenn ich weiß, Gott sieht mich. Im Kindergarten zum Beispiel ist mir aufgefallen, da musste ich mal ein paar Tage aushelfen als ein Erzieher krank war letztes Jahr. Und die Kinder, die wollen ja immer gerne gesehen werden. Ja? Die machen immer tolle Sachen und dann wollen sie, dass alle das sehen. Also schaut mal, was ich schon kann. Aber interessanterweise wollen sie nicht unbedingt, dass die anderen Kinder sehen, was sie können, sondern das bedeutet ihnen mehr, wenn ein Erwachsener das sieht. Und noch mehr bedeutet es ihnen, wenn ihre eigenen Eltern das sehen. Und dann streiten sie sich manchmal richtig drum, nein, ich will das zeigen, nein, ich kann das auch schon. Aber es geht ihnen immer darum, macht einen Unterschied, wer sie wahrnimmt und wer wahrnimmt, was sie schon alles können. Und ich glaube, deshalb macht es auch für uns einen Unterschied, wie nehmen wir diesen Gott wahr, der uns sieht, der uns kennt und was bedeutet das für uns? Und dann ist auch die Frage, will ich überhaupt von Gott gesehen werden? Will ich von diesem Gott überhaupt gesehen werden, an den ich glaube? In der Schule, da war das meistens dann nicht so erstrebenswert mehr, vom Lehrer gesehen zu werden. Meistens, ihr kennt alle diese Situation, der Lehrer stellt eine Frage oder die Lehrerin und alle gucken so nach unten und jeder muss plötzlich was Wichtiges aus seinem Schulranzen suchen oder aus seiner Mappe und keiner will gesehen werden, weil man Angst hat, dass man irgendwie dann Ärger bekommt, wenn man nicht weiß, wenn man die Antworten nicht weiß oder was auch immer. Oder wenn man vielleicht auch irgendwie mit dem Nachbarn geredet hat oder so. Also wollen wir von diesem Gott überhaupt gesehen werden? Haben wir vielleicht auch Angst davor, was er sieht, wenn er uns anschaut? Und ich glaube, es ist mit Gott so wie mit Menschen, wenn wir Menschen lange nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, denk mal an irgendwelche Freunde, die ihr länger nicht gesehen habt. Ich glaube, die in unserem Kopf verschwimmen so die Konturen von dem Gesicht. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch anders, aber ich kann mir Gesichter, also wenn ich die Person wieder sehe, dann weiß ich es wieder. Aber in meinem Kopf verschwimmt so das Gesicht. Und gerade auch die Haarfarbe zum Beispiel. Ich sage immer zu meiner Frau, Mensch, die hatte doch irgendwie blonde Haare, jetzt hat sie braune Haare. Und dann sagt meine Frau, nee, die hatte schon immer braune Haare. Aber das ist so, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, dann verschwimmt das Gesicht. Und auch bei den Leuten, die gestorben sind, finde ich, ist es so, dass man nach einer Weile, so sehr man auch an den Erinnerungen festhalten möchte, doch so das ein oder andere vergisst. Und dann schmelzen diese Personen so ein und werden immer einfacher. Und das betrifft nicht nur das Gesicht, sondern das betrifft auch so Wesensmerkmale. Ich glaube, dass das oft auch bei Familien so ist. Ich habe ja gesagt, Weihnachten ist immer so der Hauptkonflikttag, ja, wenn man so seine Familie nach langer Zeit wieder sieht. Gut, manche von euch, die sehen ihre Familie relativ häufig hier. Aber manche Verwandte, wenn man die lange nicht gesehen hat, dann ist es so ein Konfliktherd. Und ich glaube, nicht nur wegen den Erwartungen, die man aneinander hat, sondern auch wegen dem, was man sich so vorstellt, was der andere alles gegen einen haben könnte. Oder wenn man sich... ich denke, gerade so bei Personen, die einem wichtig sind, so die Eltern oder vielleicht auch von der Elternsicht die Kinder dann, wenn man die lange nicht gesehen hat, man fängt an, im Kopf die Geschichte weiterzuspinnen und meistens nicht zum Guten. Das ist jetzt, versteht ihr, was ich meine? Ihr guckt alle so fragend. Also ich glaube, man stellt sich vor, was könnte der über mich denken zum Beispiel? Oder welche Erwartungen könnte der an mich haben oder die? Oder man, ja, also ich denke, das ist so, man diese Person und ihre Eigenschaften und die Dinge, die man mit ihr verbindet, die werden immer unschärfer und mit der Zeit fängt man dieses Bild an, selber zu füllen. Das ist so ein bisschen wie bei so einem Picasso-Gemälde. Ich wollte eigentlich gern so ein Picasso-Gemälde malen, aber ich habe es dann doch gelassen. Ich dachte, es wäre ein bisschen zu, es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber Picasso, der hat es ja so immer so stark vereinfacht, ne? Die Gesichter. Am Ende war das dann nur noch so ein Dreieck und ein Viereck und das ist dann die Mona Lisa oder so. Weiß ich gar nicht. Hat er die Mona Lisa jemals? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mich hier als Nicht-Kunstkenner geoutet, aber zumindest hat Picasso alles stark vereinfacht. Und die Frage ist heute Morgen, die ich uns stellen möchte, ist, wie sehen wir Gott? Ja, welche Vorstellungen haben wir von Gott? Ist Gott in unserem Kopf nicht manchmal so zusammengeschrumpelt, vereinfacht, kondensiert wie so ein Picasso-Gemälde? Oder nehmen wir Gott wirklich wahr als den, der er ist? Und das, ich glaube, das ist schwer für jeden von uns. Jeder von uns wird Schwierigkeiten haben, Gott immer glasklar zu sehen und scharf zu sehen und alle Eigenschaften von Gott scharf wahrzunehmen, weil Gott ja nicht immer sichtbar präsent für uns ist. Ja, also oft habe ich schon gehört, dass Leute sagen, ja, die Jünger, die hatten es ja einfach. Die hatten ja Jesus immer da, die konnten ja immer mit ihm reden, die haben ihn gesehen, die konnten ihn auch fragen, wenn irgendwas war. Aber wir haben es ja ganz schön schwer, weil wir sehen ja Gott nicht. Und deshalb ist dieser Text heute umso spannender, dieser Predigttext, weil es da um jemanden geht, der Jesus und der Gott auch noch nie persönlich gesehen hatte, der auch Jesus erst in diesem Text kennenlernt und der aber trotzdem ganz genau Bescheid weiß über Gott. Und das finde ich so faszinierend. Der Predigttext steht in Johannes 1, ab Vers 19. Es geht um Johannes, den Täufer. Und der redet von Jesus wie einer, der Bescheid weiß, der genau Bescheid weiß, obwohl er Jesus noch nie kennengelernt hat. Ich lese es euch vor, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dies ist die Geschichte vom Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Da bekannte er und leugnete nicht, er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und dann bist du ein Prophet? Und er antwortete, nein. Dann sagten sie zu ihm, wer bist du dann? Wenn wir denen eine Antwort geben können, die uns gesandt haben, was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Mach gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie waren Abgesandte der Pharisäer. Und sie fragten ihn und sagten zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Das geschah in Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am Tag darauf sieht er Jesus zu sich kommen und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war. Und ich kannte ihn nicht, aber er sollte offenbar werden in Israel. Darum kam ich und taufte mit Wasser. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte, ich habe den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen sehen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen der Geist herabkommt und bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Gesehen habe ich und Zeuge bin ich, dieser ist der Sohn Gottes. Das ist Johannes der Täufer. Krasser Text, oder? Ich weiß nicht, hat er euch jetzt erstmal gepackt? Wie fandet ihr den so auf einer Skala von 1 bis 10? Würde mich mal interessieren. 9, wer hat 9 gesagt? 9, wow, Josh, okay. Du fandst ihn gut. Ja, okay. Wer fand ihn nicht so gut? Wer fand ihn eher langweilig?
Bisschen kompliziert.
Kompliziert. Ja, ich finde das spannend bei diesem Text. Das ist so einer, ich glaube, der ist auch so ein bisschen abgedroschen. Und das, finde ich, ist oft ein Problem. Diese Texte sind so unfassbar groß und doch so abgedroschen. Und weil das so ist, will ich euch diese Stelle aus Jesaja nochmal vorlesen, die Johannes hier zitiert. Über die habe ich gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wahrscheinlich nicht, weil das ist schon über ein Jahr her. Und wenn ihr euch nicht mal letzte Woche erinnern könnt, dann... Nein, es war ein Scherz. Ich weiß doch, dass ihr das alle noch wusstet. Kein Vorwurf. Ich bin nicht beleidigt. Ich wusste selber gar nicht mehr, dass ich darüber gepredigt habe, bis ich den Text gelesen habe. Aber der ist krass, dieser Text. Und den liebe ich. Und deshalb will ich ihn euch nochmal vorlesen. Das ist dieser Bulldozer-Text. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht. Der Bulldozer-Text. Horch, ein Rufer in der Wüste. Ein Rufer, Entschuldigung. Hört die Stimme eines Rufers so. Bahnt den Weg des Herrn in der Wüste, in der Steppe, macht eine Straße gerade für unseren Gott. Jedes Tal wird sich heben und senken, werden sich alle Berge und Hügel und das Unebene wird flach. Und was hügelig ist, wird zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und gemeinsam alles Fleisch es sehen. Der Mund des Herrn hat gesprochen. Wer hat mit der hohlen Hand das Wasser gemessen und mit der Spanne seiner Hand den Himmel abgemessen? Und wer erfasst mit dem Drittelmaß den Staub der Erde und wiegt mit der Waage die Berge und Waagschalen die Hügel? Wer hätte den Geist des Herrn geprüft und welcher Mensch wäre sein Ratgeber? Würde er ihn unterweisen? Sieh, wie ein Tropfen in einem Eimer sind die Nationen und wie Staub auf Waagschalen werden sie geachtet. Sieh, Inseln hebt er empor, als wären sie ohne Gewicht. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Entschuldigung. Habt ihr es, seit die Erde gegründet wurde, nicht begriffen? Er thront über dem Kreis der Erde und wie Heuschreckenschwärme sind ihre Bewohner. Wie ein Schleier breitet er den Himmel aus und wie ein Zelt hat er es ausgespannt, um darin zu wohnen. Fürsten macht er zunichte und Richter der Erde macht er zu dem, was nichts ist. Wie ein Hirte weidet er seine Herde, Die Lämmer sammelt er aus seinem Arm und er trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere leitet er. Das ist der Text aus Jesaja und das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Ist doch beeindruckend, oder nicht? Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und das ist der Gott, den Johannes bekennt. Und da frage ich mich, wie klein ist Gott oft in unserem Kopf geworden, wenn ihr an dieses Picasso-Bild denkt. Wenn wir mit Gott reden, sind wir uns dann jedes Mal bewusst, mit wem wir es zu tun haben? Was trauen wir ihm denn zu, wenn wir beten? Was trauen wir dem zu, für den alle Menschen sind wie ein Heuschreckenschwarm? Und wie oft stelle ich meine Angst vor Menschen, meinen Respekt vor Menschen höher als meinen Respekt vor Gott? Denkt doch mal dran, so eine Situation, ihr sitzt morgen bei eurer stillen Zeit, ihr betet oder vielleicht nachmittags oder abends, wann auch immer ihr so eure stille Zeit macht und auf einmal klingelt euer Handy und ihr seht, euer Chef ist dran. Was würdet ihr machen? Würdet ihr rangehen und sagen, Chef, ich habe gerade keine Zeit, ich rede mit Gott? Ruf später nochmal an. Würdet ihr ihn wegdrücken? Wahrscheinlich nicht, die meisten von uns würden drangehen. Aber hey, es ist unser menschlicher Chef. Und auf der anderen Seite reden wir gerade mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was ist wichtiger? Und diesen Respekt, der diesem Gott gebührt, für den die 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde nur ein Tropfen in einem Eimer sind, wie Jesaja sagt, für den der Mount Everest, ich habe nachgelesen, mit seinen 458 Milliarden Tonnen eingeebnet werden würde, wenn er als König einzieht, einfach so. Diesen Gott sieht Johannes der Täufer. Das sieht er messerscharf. Und diesen Respekt drückt er aus, wenn er sagt, ich bin nicht einmal würdig, die Schuhriemen zu lösen von dem, der da kommt. Haben wir diesen Respekt auch noch? Haben wir diesen Gott vor Augen, wenn wir mit ihm reden? Aber so groß und so unvorstellbar dieser Gott auch ist, er macht uns nicht klein, er will uns nicht fertig machen, er will uns nicht runterdrücken, es geht ihm nicht darum, über uns zu herrschen, sondern er, der hier als bei Jesaja als Hirte bezeichnet wird, der die Lämmer an seiner Brust trägt, der schickt seinen eigenen Sohn als Lamm in diese Welt. Und auch das erkennt Johannes der Täufer. Als Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Auch eine krasse Formulierung, ja? Wie oft haben wir das schon gehört? Christus, das Lamm Gottes, das Lamm, das die Schuld der Welt trägt. Aber glauben wir das wirklich? Verstehen wir, was es für eine Dimension hat oder für eine Bedeutung hat, was Johannes der Täufer hier sagt? Können wir das annehmen, dass Gott wirklich unsere Schuld vergibt? Immer wieder neu, dass egal wie groß unsere Schuld ist, seine Gnade größer ist? Können wir das wirklich fassen? Oder haben wir auch das schon runtergeschrumpelt auf so ein Dreieck in unserem Kopf? Haben wir es gerade geschliffen, weil wir es einfach nicht begreifen können? Können wir das glauben, dass seine Liebe groß genug ist für die Schuld der ganzen Welt? Für Kriegsverbrechen? Für Ausbeutung? Für Missbrauch? Für die Lügen und die Selbstsucht überall? Oder relativieren wir das gerne? Ich will euch jetzt nichts einreden, es kann ja sein, ihr versteht es wirklich. Aber es ist eine Frage an mich selber auch. Fangen wir Gott nicht innerlich manchmal auch an, vorschreiben zu wollen, was er vergeben darf und was nicht? Welche Schuld schwerer wiegt und welche leichter? Halten wir ihn für gerecht, wenn er alle Schuld vergibt? Können wir uns unsere eigene Schuld vergeben, auch wenn er sie schon längst vergeben hat? Ich will euch nur deutlich machen, was für ein Ausmaß dieser kurze Satz hat, der in unserem Kopf wie so eine abgedroschene Floskel manchmal sich anhört. Könntest du heute so sagen wie Johannes der Täufer, wenn er das noch nicht gesagt hätte, wenn du das noch nie gehört hättest und du würdest auf Jesus zeigen, könntest du sagen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt? Würdest du auf sowas kommen? Ich meine jetzt nicht von der Formulierung her, sondern einfach von der Reichweite dieser Aussage. Oder wäre das vielleicht nicht ein bisschen zu krass? Würde dann nicht vielleicht der ein oder andere sagen, naja, so kannst du das jetzt aber nicht sagen. Zu absolut. Können wir das wirklich glauben, dass Gott es gut mit uns meint? Dass er die Schuld nicht doch irgendwo im Hinterkopf noch behält? Dass er nicht doch Bedingungen stellt oder sie eines Tages gegen uns verwendet? Traue ich mich wirklich zu diesem Gott zu kommen mit freiem Herzen, mit gutem Gewissen? Oder habe ich nicht manchmal doch Angst vor ihm? Dass er sauer ist oder enttäuscht oder unzufrieden? Dann, wenn ich so denke, habe ich was aus dem Blick verloren, was Johannes erkannt hat. Und das ist für mich das Wunder von diesem Text, dass Johannes so klar und so scharf sieht und beschreibt. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich gebe euch mal kurz einen Moment Pause, das war jetzt auch viel. Ah, und jetzt, Entschuldigung, jetzt geht's weiter. Johannes sieht noch etwas Drittes an diesem Bild von Gott. Oder er sieht Gott noch in einer dritten Dimension. Und das ist vielleicht sogar die wichtigste. Der Gott, der da vor ihm steht, in Form von Jesus, der ist gekommen, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Gott bleibt nicht da draußen. Gott bleibt nicht da oben. Gott bleibt nicht fern von uns, sondern Gott, der will kein Zuschauer sein in unserem Leben. Gott, dieser allmächtige, gewaltige Gott, dieser Bulldozer Gott, will in mir wohnen. Der will ein Teil von mir sein. Der will mein Herz schlagen hören. Der will fühlen, was ich fühle. Mein Schmerz, meine Leidenschaft. Und er flüstert mir manchmal leise und manchmal laut sein Wort ins Ohr. Begreifen wir, was das bedeutet? Dieser allmächtige Gott will meine kleinen Hände, meine kleinen Gedanken, meine unvollständigen Sätze, mein Gestammel benutzen, um durch mich in dieser Welt zu wirken. Versteht ihr, was das bedeutet? Und das gilt nicht nur für Auserwählte, nicht nur für Priester, ja? Nicht nur für Propheten oder für Richter oder für Könige, sondern dank Jesus gilt es für alle, die ihm folgen. Der Geist des Schöpfers dieser Welt ist in dir. Merkst du davon was? Spürst du das in dir? Glaubst du daran? Macht das einen Unterschied in deinem Leben? Hörst du ihn? Nimmst du sein Reden wahr? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt nicht, wenn ihr Folgendes tut oder euch so verhaltet oder so lebt, dann leuchte ich durch euch, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Auf euch kommt es an, ihr seid es schon. Einfach dadurch, dass ihr den Heiligen Geist in euch tragt, seid ihr das Licht der Welt, seid ihr das Salz der Erde. Können wir das sehen? Können wir das glauben, was Gott in uns sieht? Ich möchte aus diesem Predigttext eine Sache, wie sagt man, extrahieren. Eine Sache will ich, dass ihr euch behaltet. Ja, wenn ihr eine Sache behalten wollt, dann will ich eine Sache, dass ihr behaltet. Ich möchte, dass wir so reden können wie Johannes der Täufer. Johannes der Täufer macht die beste Jesus-Werbung, die man sich nur vorstellen kann. Also ganz ehrlich, wenn der vor mir stehen würde, der könnte Kühlschränke am Nordpol verkaufen. Der redet so fasziniert und so absolut von diesem Gott, da da kann, dem kann man eigentlich nicht glauben. Man kann förmlich, wenn man diesen Text liest, ich weiß nicht, ich lese den euch nachher nochmal in Ruhe durch, wenn man diesen Text liest, kann man förmlich das Funkeln in seinen Augen spüren, wenn er von der Allmacht Gottes und der Bedeutung von Jesus spricht. Und um so gute Werbung zu machen, muss man selbst überzeugt sein von dem Produkt. Wenn man wirklich überzeugt ist von einem Produkt, dann ist es die beste Werbung überhaupt. Das funktioniert bei Waschmaschinen, das funktioniert bei Elektrohobeln, keine Ahnung, das funktioniert überall, wenn Menschen überzeugt sind von einem Produkt. Deshalb sind Amazon-Rezensionen wichtiger als jeder Werbeslogan, weil die Leute immer dem vertrauen, von dem andere Leute begeistert sind. Und die Frage an dich ist heute Morgen, bist du wirklich überzeugt von diesem Gott? Euangelizomai ist das griechische Wort für evangelisieren sozusagen oder das Evangelium weitertragen. Und Euangelion ist eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Das ist so eine Botschaft, wenn man die hört, dann ist nicht so, ach, keine Ahnung, Fritz hat seinen Führerschein bestanden oder so, sondern das ist eine Botschaft, die mein Leben verändert. Ein Euangelion, das ist nicht irgendwie, ach ja, was Nettes ist passiert, sondern das ist, dieses Ereignis hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Euangelion, das ist so eine Botschaft, die ein Marathonläufer bringt, wenn er von einer Schlacht kommt und erzählt, dass sie gewonnen wurde. Das ist ein Euangelion. Und die Frage ist an euch heute Morgen, was ist euer Evangelium? Ja, welche gute Botschaft tragt ihr in euch? Gibt es überhaupt eine gute Botschaft? Ich hätte gerne, dass wir uns jeden Tag in diesem Jahr mindestens einmal jeden Tag, das sind jetzt noch 358 Tage, nee, 57, 357 Tage, ist es ein Schaltjahr?
Nein.
Gut, 357 Tage fühlen wie ein Sieger, einmal am Tag, mindestens. Als ich Erika Richter beerdigt habe, da habe ich das in der Predigt so eingebaut und habe gesagt, Erika, die hatte für mich immer wieder so ein Siegerlächeln drauf. Ja, wie einer, der weiß, dass er schon gewonnen hat, auch wenn die Umstände noch gar nicht danach aussehen. Und dieses Lächeln wünsche ich uns zumindest einmal am Tag für die nächsten 357 Tage. Dass wir wirklich verstehen, dass diese gute Botschaft eine gute Botschaft für unser Leben ist. Dass wir glauben, dass die Umstände um uns herum, egal wie komisch sie aussehen, wie widrig sie aussehen, das nicht kaputt machen können, was Jesus uns verheißt. Dass die Umstände, egal wie widrig sie aussehen, den Gott nicht aufhalten können, der alles einebnet, wenn er kommt. Lukas 10, Vers 18 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sah den Satan vom Himmel herabfallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Das ist doch verrückt, oder? Absolut irrational, abgefahren. Und das kann man nur glauben, das kann man nur jemandem glauben, den man sehr gut kennt. So eine verrückte Botschaft, ja, die kann man nur jemandem glauben, den man wirklich gut kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwas Verrücktes erlebt habt, dann erzählt man das nur den Leuten, die einem wirklich vertrauen, wo man wirklich weiß, die werden mir glauben. Weil die Arbeitskollegen, die würden mir das nicht glauben. Oder wenn ich das irgendjemand auf der Straße erzähle, der würde es niemals glauben. Aber die mich wirklich gut kennen, die werden es glauben. Und deshalb können wir auch nur glauben, was Jesus uns verspricht, wenn wir ihn wirklich gut kennen. wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn nicht als Picasso-Figur sehen, sondern wenn wir ihn so sehen, wie er ist. Und da kommen wir jetzt zum Radieschen. Mein Radieschen. Ups, es verliert schon seine Haare hier. Radieschen deshalb, was Radieschen mit dieser Predigt zu tun haben. Radieschen ist ja ein Wurzelgemüse, wie gesagt. Und es trägt im Namen schon, was es ist, nämlich Radix, das habe ich extra nachgeguckt, heißt auf Latein Wurzel. Also ein Radieschen ist eigentlich ein Würzelchen, könnte man sagen. Und das finde ich spannend deshalb, weil ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist, dass wir uns auf unsere Wurzeln konzentrieren. Wenn ich habe mal Luzerne angebaut vor 3 Jahren. Wisst ihr, was Luzerne ist? So eine Klee, eine Leguminose. Und das ist sehr eiweißhaltig, sehr gesund. Aber Luzerne hat vor allem extrem tiefe Wurzeln. Das ist kaum zu glauben, was für tiefe Wurzeln das hat. Die, wirklich, die gehen manchmal bis zu 2 Meter tief in den Boden rein. Und ich habe die ausgesät im ersten Jahr und es ist nichts passiert. Es waren nur so kleine Pflänzchen da oben. Ich habe gedacht, das ist die absolut schlechteste Pflanze, die ich je gesehen habe. Was macht die? Es war warm, es war nass, alle Bedingungen haben gestimmt. Was macht diese Pflanze? Warum wächst sie nicht? Ja, Gras wäre schon 2 Meter hoch gewesen in der Zeit, aber diese Luzerne war so klein. Und dann, als ich am Ende des Jahres das nochmal umgraben wollte, weil ich gedacht habe, das bringt es doch nicht mit dieser Luzerne, habe ich festgestellt, dass die einfach die ganze Zeit an ihren Wurzeln gearbeitet hat. Weil die Wurzeln gingen schon bestimmt 30, 40 Zentimeter tief in den Boden rein und der ist hart, der Boden. Und im nächsten Jahr hat sich das ausgezahlt. Und auch diesen Sommer, wo es so trocken war, ist die Luzerne hochgekommen. Die hatte Wasser. Und genauso ist es für uns, ja, für uns Radieschen. Ich glaube, wir müssen radikal werden. Wir müssen radikal sein. Und ich will, dass wir in diesem neuen Jahr wieder radikaler werden. Ich will euch radikalisieren. Ja, wenn das jetzt der Verfassungsschutz hört, dann können die auch Jesus gebrauchen. Radikal ist so negativ besetzt, ja, keiner möchte gern radikal sein. Aber radikal im religiösen Sinne ist aus meiner Sicht das Einzige, was Sinn macht. Was wäre das für eine Religion, wenn wir nicht radikal wären? Ja, was wäre das für ein Glauben, wenn Jesus uns nicht an unseren Wurzeln trifft? Wenn er nicht jeden Bereich unseres Lebens in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, wenn er nicht unseren Blick auf unser Leben, auf unsere Familie, auf die Welt um uns herum verändern würde. Was wäre das für ein Glaube, wenn er nicht radikal wäre? Mein Wunsch für das Jahr 2023 ist, dass es ein Jahr der Radikalisierung für uns wird. Ein Jahr des Aufbruchs, ja? Dass wir aufbrechen. Guckt euch unseren Gottesdienstraum an. Heute ist noch relativ gut, die letzten 2 Sonntage war es schlechter. Die letzten 2 Gottesdienste. Wir haben noch Platz. Und es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf für jeden von uns. Diese Beziehung zu Gott zu suchen. Ja, diesem Gott in die Augen zu schauen, ihn anzuschauen, unseren Blick auf ihn zu richten und weg von den Dingen, die uns sonst so beschäftigen. Hätte ich vor 3 Jahren sicherlich noch nicht so gesagt, hätte ich wahrscheinlich letztes Jahr noch nicht so gesagt, aber ich glaube, so wie Jesus sagt, es gibt einen Feind. Ja, ich bin kein Freund davon, immer alles auf den Teufel zu schieben, aber es gibt einen Feind in unserem Leben, der uns ablenken will von Jesus. Wie er den nennt, ist egal. Jesus gibt ihm auch unterschiedliche Namen. Der verdreht unseren Blick. Der vereinfacht unseren Blick. Und Jesus sagt zu Petrus, als Petrus ihm sagt, ach Jesus, Mensch, das mit dem Sterben, das ist doch nicht so wichtig. Und dass du stirbst und auferstehst, ist doch alles Quatsch. Da sagt er zu ihm, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, sagt er zu ihm. Und das ist ein Kampf, unseren Blick immer wieder wegzurichten von dem, was menschlich ist, ja, und auf das zu richten, was göttlich ist. Das ist Arbeit, das ist Überwindung, das ist schmerzhaft. Und ein Kampf, unseren Blick auf Jesus gerichtet zu halten, aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Und deshalb sage ich, ich will, dass wir uns jeden Tag einmal wie ein Sieger fühlen im kommenden Jahr. Es lohnt sich. Jesus sagt danach, direkt nach dieser Stelle mit Petrus, sagt er zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ist euch das zu radikal? Aber ich bin sicher, dass ein radikaler Glaube, ja, ein Radieschenglaube, das Einzige ist, was trägt, was tragen kann, wenn die Zeiten wirklich schwer werden. Und so wie es jetzt gerade aussieht auf dieser Welt, glaube ich, dass sie früher oder später immer wieder schwer werden für uns und die Menschen um uns herum. Und dann haben wir ihnen mit einem oberflächlichen Glauben, der keine Wurzeln hat, nichts zu geben. Aber wenn unsere Wurzeln stark sind und wir festhalten an diesem Jesus und unseren Blick immer wieder richten auf diesen Jesus, der uns sieht, und wenn wir zurückschauen und ihn sehen, dann haben wir Freude zu geben. Und dafür sind wir doch da. Amen.